Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Und am Freitag, da hatte ich angekündigt, dass wir euch natürlich am Montag dann erzählen werden, wo Judd Trump beim German Masters gelandet sein wird. Und das können wir jetzt natürlich auch machen. Wir können ihm nämlich zum Sieg gratulieren. Er hat das German Masters gewonnen im Finale, sich gegen Neil Robertson durchgesetzt. Und Augenzeuge der ganzen Geschichte war natürlich wieder unser Experte in Sachen Snooker hier auf meinsportpodcast.de bei Total Clearance, Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Malte.
9:6 am Ende das Ergebnis. Wie lief's ab, dieses Finale in Berlin?
Ja, wie lief's ab? Es lief großartig ab, kann man ja wirklich nicht anders sagen. Wir hatten ja ein fantastisches Halbfinal-Line-up am Wochenende mit 4 Weltmeistern, die sich um den Titel duelliert haben. Graham Dott, Neil Robertson, Judd Trump, Sean Murphy mit dabei gewesen. Also das war ein fantastisches Wochenend-Line-up und das Finale stand dem dann natürlich auch in nichts nach. Ein großartiges Match, was vielleicht nicht ganz an das rankam, was die beiden ja im Champion of Champions-Finale gezeigt haben im November letztes Jahr. Was auch daran lag, dass das Match ein bisschen eine andere Charakteristik hatte. Wir hatten mehr Breaks, die dann nicht ganz Centuries wurden, aber eben doch frame-entscheidend waren letztendlich und teilweise sehr, sehr schwer zusammenzubekommen waren aufgrund von ja diversen nicht ganz so tollen Bildern, die sich die beiden auf dem Tisch zurechtschachtelten dann. Und es waren deutlich mehr Safeties dabei, teilweise auch Weltklasse-Safeties, die beiden da gezeigt haben. Gerade zu Beginn der Abendsession und am Ende der ersten Session. Also das war schon ein richtig tolles Match, was sich die beiden geliefert haben. Und Judd Trump kann letztendlich froh sein, dass er die letzten 2 Frames der ersten Session gewonnen hat. Das war nämlich dann am Ende das Entscheidende, wenn wir ins Match reingehen, was sich dann herausgestellt hat, dass er das Momentum dann einfach wieder auf seiner Seite hatte und am Abend dann davon profitiert hat, dass er einfach Weltklasse-Safeties gespielt hat zum Teil und dann eben sein Breakbuilding auch nochmal eine Stufe hat nach oben schrauben können. Die ersten 2 Frames waren ausgeglichen. Der erste ging an Judd mit einer 60 unter anderem, der zweite dann an Neil Robertson. Das war der erste Frame, den er noch holte, obwohl es lange umkämpft war. Das war so ein bisschen charakteristisch für die erste Session. Da waren die knappen Frames dann eher auf der Seite von Robertson. Eine 64 brachte Trump die erneute Führung, ehe eine 120 dann von Neil Robertson für den erneuten Ausgleich sorgte. Im nächsten Frame legte Judd Trump dann nämlich eine 71 vor und die reichte nicht zum Frame-Gewinn nach einem fantastischen Kampf auf die Farben zwischen den beiden. Neil Robertson, ich meine, brauchte, glaube ich, sogar schon Snooker in diesem Frame, holte sich den und gewann diesen Frame mit einem Pünktchen Vorsprung noch, ging er mit 3:2 in Führung. Der nächste Frame mit einer 77 dann auch relativ schnell an die Robertson zur 4:2 Führung. Und dann holte sich Judd Trump eben mit 3 kleineren Breaks den 8. Frame davor mit einer 69, auch den 7. Frame und holte sich damit zumindest die letzten 2 Frames der ersten Session noch. Also mit 4:4 ging es dann in den Abend und dort war Judd Trump dann der deutlich bessere und spielbestimmendere Akteur. Und konnte dann mit einer 54, mit einer 75 sich zunächst erstmal eine 6:4 Führung rausarbeiten, ehe Neil Robertson mit einer 66 auf 5:6 verkürzte und danach dann eine 59 von Judd Trump zum 7:5 und man merkte schon so ein bisschen, dass Neil Robertson Probleme hat und das zog sich dann auch in den letzten 3 Frames dann durch, denn bei Neil Robertson kamen auf einmal keine langen Bälle mehr. Er hatte da wirklich Schwierigkeiten, vor allem auch schon bei halblangen Bällen, die sicher in die Tasche runterzubringen. Und das ist natürlich ganz essentiell für das Spiel von Neil Robertson. Und Judd Trump legte dann eben weiter gut, vor allem gute Safeties auf den Tisch und machte dann deutlich mehr aus seinen Chancen, gewann den 13. Frame. Der 14. war dann, wie gesagt, auch weiter lange umkämpft. Der ging dann an Neil Robertson, aber mit einer 100, also einem glatten Century, den höchsten Break von Judd Trump im gesamten Match, machte er dann das Match klar und gewinnt hier mit 9:6, was sehr hoch anzurechnen ist, denn Judd Trump fehlte dieser Titel beim German Masters ja noch und dass er sich hier durchgesetzt hat, kann man wirklich dann auch wieder als Rückkehr zur Form bezeichnen bei ihm, wenn man dann von Formkrise sprechen kann. Bei ihm, die letzten Wochen waren jetzt halt ergebnistechnisch nicht ganz so gut, aber alles in allem ist das ja jetzt schon wieder eine herausragende Saison für den Weltmeister. Also das ist dann Meckern auf hohem Niveau, wenn man da irgendwie nach schwacher Form suchen möchte.
Wir hören ihn gleich auch noch im Interview. Du hast natürlich auch mit ihm gesprochen, aber vorher muss ich noch auf eine Zahl eingehen. Neil Robertson hat 52 Minuten während des Spiels in dieser Phase, als Trump dann davonzog, ohne gelochte Kugel überstehen müssen. Was macht das mit einem Spieler, wenn er 52 Minuten lang, fast eine Stunde, nicht zum Zug kommt, nichts locht?
Ja, das ist enorm schwierig, dann wieder in die Konzentration zurückzufinden. Denn gerade weil Neil Robertson auch gemerkt haben wird, das war nämlich genau auch die Phase, in der bei ihm dann nicht so viel laufen wollte, was lange Bälle angeht. Und das ist für Neil Robertsons Spiel eben eine enorm wichtige Sache. Und wenn das nicht funktioniert, ist das natürlich fürs Selbstvertrauen absolut bitterböse. Neil Robertson ist natürlich jemand, der in den letzten Wochen eine fantastische Form an den Tag gelegt hat. In Dornbirn ja in der letzten Woche enorm gut unterwegs gewesen, hatte da den Titel geholt, jetzt schon wieder im Finale gewesen und auf dem Weg ins Finale ja auch nur 2 Frames abgegeben. Da ist das natürlich dann für ihn ungewohnt, wenn es auf einmal nicht mehr ganz so gut läuft. Und dass er jetzt ausgerechnet im Finale dann vielleicht seinen schwächsten Tag erwischt hat in dieser Woche, macht es da natürlich auch nicht besser. Aber er wird darüber hinwegkommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Für Neil Robertson sind die letzten Monate enorm erfolgreich gewesen. Champion of Champions gewonnen, einige Ranglistentitel jetzt auch geholt im letzten Jahr wieder. Also das sind tolle Neuigkeiten für den Australier. Also Neuigkeiten natürlich nicht, das sind gute Nachrichten für den Australier, was seine Form anbelangt. Und da wird er auch da mit dann natürlich fertig werden. Was natürlich noch schwierig ist, wenn man so lange keine Bälle locht, ist, dass der Gegner natürlich mehr in seinem Selbstvertrauen bestärkt wird und Judd Trump dann eben die Tischzeit eher für sich beanspruchen kann. Das heißt, er dominiert das Geschehen auf dem Tisch und diktiert dann auch, in welche Richtung es hier taktisch geht. Und das war eben am Abend dann auch eine wichtige Komponente. Und Judd Trump ist eben auch jemand, der in den letzten Jahren da in dieser Hinsicht, also vor allem was das taktische Spiel belangt, natürlich deutlich, deutlich besser geworden ist als zu Beginn seiner Karriere und da ein ganz anderer Profi inzwischen am Tisch ist. Der ist nicht umsonst Weltmeister Nummer 1 mit einem Wahnsinnsvorsprung, der wohl die nächsten anderthalb Jahre erstmal nicht eingeholt werden kann. Höchstens vom neuen Weltmeister dann, falls das eine aus den anderen, aus den restlichen Top 5 werden sollte. Also es ist enorm spannend zu sehen, was da gerade auf der Main Tour passiert. Und einen Judd Trump und einen Neil Robertson in der Form, die duellieren sich ja jetzt dann in diversen Finals in der letzten Zeit und vor allem auch, was die Centuries anbelangt, sind ja beide quasi Century-Maschinen. Und in dieser Rangliste auch enorm eng beieinander. Also die werden sich da wahrscheinlich gegenseitig immer wieder überholen und immer wieder zu neuen Höchstleistungen pushen. Also das könnte so ein kleines Dauerduell jetzt erstmal für die nächsten Monate und Jahre werden. Und ich glaube, das sind sehr gute Neuigkeiten für alle Superfans.
Und in Berlin hat Judd Trump dieses Duell dann erstmal für sich entschieden und sich hinterher dann natürlich auch zum Interview gestellt. Judd Trump mit unserem Kollegen Christian Oemeke.
Richard, what a big win in front of such a crowd. You must feel over the moon.
Yeah, it was such a hard game. So over the moon to get over the line, because at some of the points that looked like he could run away with it early on, he was 4-2 in front, and I gave him a couple of easy frames that I shouldn't have given him. So important to win the last two before the break and stay 4-4. And obviously I've got a very good lead tonight and just sort of managed to stay in front and take my chances.
This match had kind of a different character from your defeat in the Champion of Champions final. Could you describe what the difference between those two matches was?
It's just the table kind of dictates what happens. So the balls aren't splitting nicely, or they're going towards the cushions, and you can't score as heavy. And that's why there wasn't as many breaks, just simply down to the fact that the conditions were probably a little bit tougher and playing a little bit harder than they were in the Champion of Champions. So in that way, there ended up being a lot more safety, and you had to really earn your chance to get in. And I managed to play some good safety and score heavy when I did.
What a couple of 14, 15 months now. World champion, Masters champion, 4 ranking titles already this season. World number 1 was a big difference for number 2. When does this run end? Hopefully never.
Yeah, hopefully in like 25 years. I think is it important for me to stay hungry and keep trying to win every single event, and I practiced very hard before this event, even though I wasn't in Austria. I was playing 4 or 5 hours a day every single day. I didn't have any time off. It was kind of a punishment for not qualifying. So at the end of the day, I think I've seen it over the past 15 months when I put in the hard work, it pays off. So it's nice to go and put all those hours in, because it can get quite boring at times, but you have to keep doing it, keep doing it, and you get the results like today.
Thanks, Jad. Congratulations.
Thank you.
Soweit also der frisch gebackene Sieger von Berlin, Judd Trump, im Interview mit Christian Oemeke. Kurze Pause und dann sind wir nochmal zurück hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Und dann gibt's noch ein weiteres Interview. Christian hat nämlich nicht nur Judd Trump gesprochen, sondern auch den Snookerpapst in Deutschland, den Eurosport-Kommentator Rolf Kalb. Und mit dem zieht Christian gleich nach der Pause das Turnierfazit.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Ihr hört Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Wir sind im Berliner Tempodrom nach einer phänomenalen ersten Session des German Masters Finals 2020. Und ja, wie es fast schon Tradition ist inzwischen, haben wir uns wieder Rolf Kalb dazugeholt, die Stimme des Snooker in Deutschland, um ihn mal so ein bisschen zu fragen, wie er das German Masters 2020 fand und was er so zum aktuellen Stand im Snookersport sagt. Hallo Rolf.
Ja, hallo. Auch hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, das German Masters in diesem Jahr ist einem Jubiläum angemessen. Ein ganz, ganz großes Fest. Über die Stimmung, die Atmosphäre hier muss man gar nicht erst sprechen. Wir haben es in diesem Jahr ja auch erlebt, dass einige Spieler es zum ersten Mal geschafft haben, sich zu qualifizieren. Zum ersten Mal in ihrer Karriere hier im Tempodrom gespielt haben. Und die alle, man hat es ja auch auf Social Media, auf Twitter und so weiter und so fort verfolgen können, die alle waren reineweg begeistert, hin und weg. Wir sehen es auch bei den arrivierten Spielern, bei einem Sean Murphy, der das ja auch immer wieder betont, der immer wieder sagt, das sind eigentlich die Momente, für die nehmen wir all die harte Arbeit auf uns. Und ich weiß auch von Neil und Judd, die das ganz einfach genießen. Ich sehe auch ihre Reaktion, wenn ich sie dann hier bei der Vorstellung begrüße. Also das ist ein Strahlen in den Lächeln, ein Strahlen im Gesicht, obwohl man denkt, sie sind jetzt eigentlich konzentriert, weil das Finale losgeht. Also sie strahlen erstmal, weil sie diese Atmosphäre und diesen Empfang hier genießen. Und sportlich hätte es besser nicht laufen können. Natürlich sind einige Spieler, waren nicht auf dem Niveau, das man sich erhofft hat. John Higgins fällt da ein, aber dessen Probleme halten ja auch schon länger an. Das sagt er ja selber auch immer wieder, dass sich bei ihm halt derzeit gute Leistungen mit grottenschlechten Leistungen abwechseln. Und hier hatte er einen grottenschlechten Tag erwischt. Aber andere Spieler haben hier grandios aufgespielt, haben die Möglichkeit genutzt, sich auf dieser Bühne zu präsentieren. Und das Finale war am Ende, betrachtet man die gesamte Turnierwoche, genau das richtige Finale. Denn die beiden, die über die gesamte Woche hinweg das beste Snooker gespielt haben, sind hier im Finale jetzt aufeinander getroffen. Es ist das bestmögliche Finale. In der neuen Weltrangliste werden die beiden unabhängig vom Ausgang dieses Finals die Nummer 1 und die Nummer 2 sein. Und wir haben 8 Frames jetzt erlebt und das waren 8 mitreißende, 8 begeisternde Frames, wo wirklich alles drin enthalten war. Top Safeties, sensationell gelochte Bälle, wunderbare Breaks, wirklich alles. Und auch der Spielverlauf könnte nicht mehr Spannung versprechen. 4-4, da ist natürlich alles drin und das wird heute Abend in der zweiten Session, da habe ich keinen Zweifel dran, ein ganz, ganz großer Snookerabend werden.
Das hoffen wir alle. 10 Jahre German Masters. Ich glaube, wenn man den Veranstaltern vorher gesagt hätte, ihr werdet beim 10-jährigen Jubiläum in Berlin ein Halbfinale mit 4 Weltmeistern haben, hätte, glaube ich, jeder gesagt, das nehmen wir so mit. Was glaubst du, wie ist der Stand vom German Masters generell? Also man muss ja immer bei Turnieren in Deutschland, wir haben das Paul Hunter Classic in Fürth, was nicht wirklich gesichert ist im Moment oder zukunftssicher ist. Wie steht's da um Berlin?
Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Vertrag noch läuft. Natürlich muss man auch, das ist vielleicht der Wermutstropfen, sehen, dass das German Masters natürlich nicht das Turnier mit dem höchsten Preisgeld ist. Da gibt es ganz andere. Und es wird sich auch nicht realisieren lassen, in die Größenordnungen vorzustoßen, die in China oder jetzt neuerdings auch in Saudi-Arabien aufgerufen werden. Aber womit das German Masters natürlich punkten kann, ist diese einzigartige Atmosphäre, die hier herrscht. Und das ist auch durchaus ein wichtiges Fund. Es geht nicht immer nur ums Geld. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich bin der festen Überzeugung, das German Masters hat seinen festen Platz auf der Tour. Und die World Snooker Tour ohne das German Masters wäre nicht mehr dasselbe. Da würde etwas fehlen. Und ich weiß es auch aus Gesprächen mit Verantwortlichen, dass man das bei der World Snooker Tour genauso sieht.
Ist da die Eingliederung oder die Schaffung dieser European Series vielleicht auch ein wichtiger Schritt in eine andere Richtung, zu der man vielleicht auch Fürth eventuell mit reinnehmen könnte?
Ob da Fürth mit reingenommen werden kann, hängt auch von anderen Dingen ab. Da spielt auch immer eine Rolle, was der Sponsor braucht, der Sponsor der Serie und Ähnliches. Davon hängt zum Teil dann auch die Terminierung ab. Das spielt da auch rein. Aber natürlich ist diese neue Serie, diese European Series, das bedeutet gleichzeitig auch eine Aufwertung dieser vier Turniere, weil der Anreiz, dann da wirklich zu spielen, natürlich noch einmal größer ist. Diese 150.000 Pfund, die es für den Gesamtsieg gibt, das ist eine ja sehr attraktive Frucht, die den Spielern da vor die Nase gehalten wird.
Du hast Saudi-Arabien gerade angesprochen. Wie siehst du das? Ich meine, es sorgt ja in der Fanbasis, also nicht nur bei uns in Deutschland in der Community, sondern auch international ziemlich für Aufsehen von Sportswashing und so weiter, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht großartig anfangen. Die Geschichten kennt da jeder. Wie siehst du das, in welche Richtung da die WST geht, ob das vielleicht nicht ganz so der richtige Weg ist?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Jeder, der mich kennt, weiß auch über meine Einstellung, weiß auch, wie wichtig mir Einhaltung der Menschenrechte ist zum Beispiel und Ähnliches. Und wir brauchen nicht lange zu diskutieren, um festzustellen, dass Saudi-Arabien da erhebliche Defizite hat. Ich bin da auch nicht bereit, kulturelle Unterschiede als Erklärung dafür zu akzeptieren, denn ich bin der Meinung, dass die Menschenrechte ein unveräußerliches Recht eines jeden einzelnen Menschen darstellen. Das vorweggeschickt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich nicht so, dass der Sport alle Übel dieser Welt heilen kann. Da wäre der Sport sicherlich überfrachtet und auch überfordert. Das geht nicht. Man muss sensibel damit umgehen. Das ist sicherlich notwendig. Und natürlich ist auch die Absicht der Gastgeber in diesem Fall, sich möglichst positiv darzustellen, was an und für sich ja auch nichts Verwerfliches ist, ist das gute Recht eines jeden. Aber wir sehen auch in diesem Fall, dass man auch bei der WST sich über die Problematik durchaus bewusst ist. Und dass das diese Fragen auch im Vorfeld eine große Rolle gespielt haben. Das Turnier in Saudi-Arabien hätte es schon seit einigen Jahren geben können. Aber Saudi-Arabien war zunächst einmal nicht bereit, Schiedsrichterinnen zu akzeptieren. Und daraufhin hat es das Turnier nicht gegeben. Und erst als die Gastgeber in Saudi-Arabien gesagt haben, okay, wir akzeptieren es, dass Schiedsrichterinnen da auch zum Einsatz sind und dabei sind, erst damit war es möglich, dieses Turnier wirklich in den Kalender einzunehmen. Also man sieht daran, dass die WSD sich der Problematik durchaus bewusst ist und das nicht auf die leichte Schulter nimmt. Nur die WSD kann jetzt natürlich nicht das ganze Regime in Saudi-Arabien holterdiepolter mal ändern und dafür sorgen, dass die Menschenrechte überall gewahrt werden. Aber auch das ist ein Zeichen, wo halt der Sport kann nicht die großen Probleme lösen. Aber Sport kann kleine Schritte einleiten. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, wo so kleine Schritte initiiert wurden durch den Sport. Und sowas muss man dann auch mal positiv sehen.
Absolut. Das Preisgeld wird dort, also zumindest für den Sieger, ähnlich sein wie bei der Weltmeisterschaft oder genauso viel wie bei der diesjährigen Weltmeisterschaft. Siehst du diese Einordnung eventuell auch etwas kritisch und sollte World Snooker da vielleicht versuchen, World Snooker Tour, Entschuldigung, versuchen, natürlich in Sheffield das Preisgeld dann dementsprechend anzupassen?
Das ist, soweit ich es weiß, die durchgängige Politik der World Snooker Tour seit langer Zeit, dass die Weltmeisterschaft das Turnier mit dem höchsten Preisgeld bleibt. Und das wird auch in Zukunft so sein. Natürlich kommt Saudi-Arabien jetzt mit dem hohen Preisgeld, aber bei der Weltmeisterschaft 2021 wird auch das Preisgeld im Crucible entsprechend höher sein. Auch denn Saudi-Arabien gehört ja nicht mehr zu dieser Saison 1920, sondern zur Saison 2021. Und auch in der Saison 2021 wird es im Crucible Theater das höchste Preisgeld geben.
Das sind gute Nachrichten. Kommen wir mal zu Snooker in Deutschland. Wir haben jetzt zwei Turniere gehabt diese Saison. German Masters, Paul Hunter Classic in Fürth. Auch für dieses Jahr ist das Paul Hunter Classic in Fürth jetzt erstmal gesichert. Wie siehst du die Entwicklung von Snooker in Deutschland? Vielleicht auch schon bezogen auf die Spieler aktuell. Ich meine, für Simon wird es sehr schwer, sich auf der Tour zu halten. Lukas eventuell auf einem sehr guten Weg zurück. Alex Osenbacher sehr gut unterwegs auf der Tour. Wie siehst du das im Moment?
Also was die Veranstaltung betrifft, Berlin halte ich für gesichert. Fürth, das Paul Hunter Classic, ist offensichtlich im Moment ein Kampf, das am Leben zu erhalten. Und ich bin den Verantwortlichen bei Dragon Stars sehr, sehr dankbar, dass die sich wirklich die Beine ausreißen, damit es diesen Event, dieses Familientreffen des Snooker auch weiterhin gibt, wenn auch zunächst einmal in einer abgespeckten Form. Aber das ermöglicht es vielleicht später dann auch wieder was Größeres draus zu machen. Das muss man abwarten. Was unsere Spitzenspieler betrifft, ja, für Simon wird es sehr, sehr schwer, aber wir haben es ja auch bei Lukas gesehen, der ja auch nach zwei Jahren dann wieder von der Tour gefallen ist, der aber einen Lernprozess durchgemacht hat, was man an seinen Ergebnissen jetzt zum Beispiel auf der Challenge Tour deutlich sehen kann. Und wir haben ja auch andere Beispiele, auch ein Neil Robertson ist beim ersten Versuch von der Tour gefallen und erst beim zweiten Mal hat er sich dann erstmal langsam etablieren können und dann natürlich durchgestartet späterhin. Warum soll das da bei unseren Jungs nicht so sein? Alex sehe ich so, ich habe mich auch hier in Berlin jetzt ja noch länger mit ihm unterhalten dürfen. Ich glaube, er ist auf einem guten Wege. Er ist jetzt ja auch zunächst einmal noch abgesichert, nachdem er sich ja den neuen Platz über die Q-School geholt hat. Und ich denke, er ist auf einem guten Wege. Also da in der Spitze sind wir im Moment ganz gut aufgestellt. Florian Nüssle ist auch einer, der dann noch kommen kann durchaus, der das Potenzial hat. Was mir jetzt insbesondere für den Sportbetrieb in Deutschland eher Sorgen macht, ist, dass die Basis so ein bisschen wegbricht. Da gehen Vereine platt, sind nicht mehr in der Lage, weiter zu existieren. Es fehlt so ein bisschen der Nachwuchs. Ich mache mir im Moment Sorgen darum, was kommt da nach einem Lukas Kleckers, nach einem Simon Lichtenberg? Da befürchte ich, könnte eine Lücke entstehen.
Das sieht leider wirklich so aus. Die China Open sind jetzt abgesagt worden, haben wir in dieser Woche mitbekommen.
Leider, ja.
Nachvollziehbare Entscheidung natürlich aus.
Die Entscheidung war für mich richtig und die Entscheidung musste auch jetzt gefällt werden. Ansonsten wäre es ein Chaos geworden. Es hätte auch die Partner wären unter Druck geraten. Es wäre auch unfair den Partnern gegenüber gewesen. Deswegen musste die Entscheidung jetzt gefällt werden. Und es ist die richtige Entscheidung, es ist die einzig mögliche Entscheidung. Es wird ja nicht nur im Snooker abgesagt, sondern auch in vielen anderen Sportarten. Es ist aber natürlich für die Spieler eine sehr, sehr bittere Angelegenheit, denn die China Open, das ist ein Turnier mit einem hohen Preisgeld. Und das ist immer ein Turnier gewesen, was sehr wichtig ist. Zum einen, wenn es darum geht, in die Top 16 zu kommen, um für die WM gesetzt zu sein. Aber noch viel, viel wichtiger ist im Kampf um den Verbleib auf der Main Tour, wo man also wirklich bei den China Open, wo viele da ihren Platz gesichert haben. Und wenn das diese Möglichkeit jetzt wegfällt mit diesem hochpreisigen Turnier, das wird diesen Kampf um den Tourverbleib massiv beeinflussen. Das ist das eigentlich Bittere aus der Sicht der Spieler dabei.
Absolut, aber vielleicht eine gute Nachricht für die Organisatoren von Turnieren wie den Gibraltar Open, die jetzt natürlich dann deutlich wichtiger werden in dieser Hinsicht.
Natürlich, natürlich. Also das wird jetzt von den Spielern sicherlich ernster genommen werden, weil sie wissen, wir haben dann nicht mehr viele Möglichkeiten, da noch etwas an unserer Ranglistenposition zu arbeiten.
Du verfolgst Snooker jetzt seit vielen Jahren, bringst natürlich dann auch dementsprechend Erfahrung mit. Deshalb vielleicht mal eine etwas interessantere Frage. Was glaubst du, wer sind die Top 5 in 5 Jahren? Heute in 5 Jahren?
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also da werden einige dabei sein, die wir auch jetzt noch im Auge haben. Ein Judd, ein Neil, die werden auch in 5 Jahren noch absolute Top-Spieler sein, das ist keine Frage. Die berühmte Klasse von 92, mit denen, also zumindest mit John und Mark, rechne ich in 5 Jahren nicht mehr unbedingt. Bei Ronnie muss man abwarten. Das hängt bei ihm auch davon ab, was er selber will oder auch nicht. Und was sich dahinter tut, es wird spannend zu beobachten sein. Wir haben es jetzt ja auch erlebt, dass einige auch erst so mit Anfang 30 etwa richtig anfangen durchzustarten und die Reife zu gewinnen. Wer das von den jetzt 25-Jährigen von dieser Generation wirklich schafft oder nicht, das ist jetzt natürlich nicht absehbar. Es gibt da eine Reihe von Spielern, die haben das Potenzial. Dazu gehört natürlich auch ein Kyron Wilson, dazu gehört auch ein Jack Klisowski. Aber ob die wirklich diesen zusätzlichen Schritt schaffen, der notwendig ist, um in diese Kategorie reinzukommen, das ist natürlich nicht absehbar. Das hängt auch in erster Linie von Ihnen selber ab.
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir Snooker in 5 Jahren abgehakt. Wie sieht's mit Rolf Kalb in 5 bis 10 Jahren aus? Ist das eine Sache, über die du nachdenkst? Das ist ja natürlich, also Snooker in Deutschland ohne Rolf Kalb ist eigentlich unvorstellbar, nicht nur für die Fernsehzuschauer, sondern auch vor Ort. Da gehört der Name und die Stimme und das Gesicht Rolf Kalb einfach dazu. Ist das was, worüber du vielleicht auch nachdenkst, über dein, ich sage jetzt mal, Vermächtnis oder über das, was nach Rolf Kalb vielleicht kommt?
Also natürlich denkt man darüber nach. Ich bin im letzten Jahr 60 Jahre alt geworden. Das wissen die meisten. Wer es nicht wusste, hat es jetzt erfahren. Da ist das natürlich ein Punkt, über den man nachdenkt. Ich bin weiter mit viel Lust, viel Leidenschaft und viel Engagement dabei. Und daran wird sich in den nächsten Jahren auch nichts ändern. Konkrete Pläne habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Solange das Publikum und der Sender mich noch wünschen, werde ich auch weitermachen. Ich werde allerdings sicherlich, das habe ich mir vorgenommen und ich hoffe, das schaffe ich, zu einem Punkt aufhören, wo es noch einige gibt, die sagen, auch schade. Und nicht dann die Meinung vorherrscht, ein Glück, dass er es endlich einsieht. Ich habe es bei vielen wirklich geschätzten Kollegen gesehen, die Großes geleistet haben im Laufe ihrer Laufbahn, aber dann den Punkt nicht erwischt haben und wo es dann hieß, ja, er ist ja verdient, man kann ihm den Stuhl ja eigentlich nicht vor die Tür setzen, aber das möchte ich vermeiden, dass sowas entsteht. Und deshalb irgendwann aufhören, wo es noch nicht so weit gekommen ist. Wann dieser Punkt da sein wird, weiß ich jetzt auch nicht. Und bis dahin werde ich sowieso voller Leidenschaft und Engagement weitermachen. Ich meine, man muss nicht mit 64 oder 65 in meinem Beruf in Rente gehen. Man kann es auch durchaus ein bisschen länger machen.
Ja, also ich glaube, im Namen aller Snooker-Fans von Deutschland kann ich sagen, der Punkt darf ruhig noch einige Jahre in der Zukunft liegen.
Wobei ich allerdings auch dazu sagen muss, also Snooker auch bei uns in Deutschland ist keine Rolf-Kalb-Show. Es ehrt mich, wenn viele meine Arbeit wertschätzen, das ist keine Frage. Aber das Entscheidende ist noch immer, was die Spieler auf dem Tisch produzieren. Darauf habe ich keinen Einfluss. Das ist die Leistung der Spieler und das ist für mich das Entscheidende. Und es wird also auch nach dem Renteneintritt von Rolf Kalb noch tolle Snooker-Matches geben und es wird tolle Übertragungen geben und es werden andere Kommentatoren die Aufgabe übernehmen und sicherlich auch einen guten, sehr guten Job machen.
Absolut. Und eine dieser Übertragungen steht hoffentlich heute Abend an. In diesem Sinne, vielen Dank, Rolf, für deine Zeit. Vielen Dank für alles, was du dem Snookersport in Deutschland tust. Und viel Spaß heute Abend bei einer hoffentlich fantastischen zweiten Session. Aber da habe ich keine Zweifel.
Da habe ich auch keinen Zweifel. Und ich hätte den falschen Beruf, wenn ich mich nicht wie ein kleines Kind auf die Session heute Abend freuen würde.
Ein super Schlusswort. Vielen Dank, Rolf. Und viel Spaß euch beim Hören. Bis dahin.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de. BVB, der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.